Meine sehr verehrten Damen und Herren jeglichen Genders, monochrom präsentiert, wieder einmal, wie jedes Jahr, wieder einmal, den Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten, präsentiert im quadratischen Format Overhead. Ja, so ist es. Es ist alles ein bisschen schwierig da mit diesen alten, aber guten Medien. Mein Name ist Johannes Grenzfurtner, geboren 1975, Internet-Suchtopfer und der heutige Moderator der Wolfgang Lorenz Gedenkgala. Hier mal eine schematische Darstellung des Wolfgang Lorenz Gedenkpreises, gestiftet im Jahre 2008, 10 Jahre ist es schon her, durch Monochrom. Hier ist der originale Volo auf diesem anarchisch anmutenden Pflasterstein, steht er da herum. Dieser Original Wolfgang Lorenz Gedenkpreis wird auch nicht vergeben, nie. Ich habe ihn im zarten Alter von 8 oder 9 Jahren in der Volksschule zwangshalber herstellen müssen. Es ist ein Mittelding aus Aschenbecher und Kerzenständer. Jahrelang verschollen geglaubt, wiederentdeckt, gerade im Jahre 2008. Und da war es natürlich extrem gut, einen wunderschönen Preis bei der Hand zu haben. Warum? Wegen dieser Person. Mittlerweile wäre Wolfgang Lorenz schon fast in Vergessenheit geraten. Er wäre in die Pension verschwunden und nie hätte jemand wieder an ihn gedacht. Nein! Wir erinnern jährlich daran, was dieser Herr mit seiner wunderbaren roten Brille für einen Blödsinn geredet hat. Über das sogenannte Internet. Man muss darauf hinweisen, Sie werden das selber schon oder auch du gesehen haben, der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten ist blankes Kassengift. Nie kommt jemand zur Gala, also nie mehr als ungefähr 12 Gäste. Warum ist es so? Weil sie sich alle in das scheiß Internet verkriechen da draußen und nicht mehr in die reale Welt hinausgehen. In die reale Welt der Datenautobahn verkriechen sie sich. Die Menschen, vor allem die Jugendlichen. Wolfgang Lorenz, das ist nicht der mit den Graugänsen, der Nazi, sondern der andere mit der roten Brille, Wolfgang Lorenz. Wolfgang Lorenz war damals, was war Wolfgang Lorenz? Erinnern wir uns noch daran, an den Status dieser Person. Was? Zoodirektor? Nein. Intendant, es kommt schon, Programmdirektor, Fernsehen des österreichischer Rundfunk oder rechtliches Fernsehen oder was, keine Ahnung, schwierig. Jedenfalls im Jahre 2008 war es so und deswegen haben wir Wolfgang Lorenz Gedenkpreis gestiftet, nämlich der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis ist gestiftet für die, ein Hoch auf die unqualifiziertesten Statements gegen das Informationszeitalter. Also, um das in Erinnerung zu rufen, Wolfgang Lorenz hat damals sich darüber brüskiert, dass die Jugendlichen sich ins Scheiß-Internet verkriechen und nicht mehr sein wunderbares Fernsehprogramm anschauen. Und darüber hat er gemäkelt, ja. Warum hat er gemäkelt? Natürlich in seiner Position des älteren weißen Mannes, dem irgendwie die Pfründe davon schwimmen und der sich denkt, nein, all diese jungen Menschen und all diese Menschen da draußen mit ihrem scheiß Internet, sie wissen nicht wertzuschätzen, was wir hier tun. Bitte sehr. Das ist eine gute Frage. Danke, Jana. Machen wir mal das so. Wer hat innerhalb der letzten Woche im Publikum ferngesehen? Nämlich ferngesehen, richtig so, nicht am Computer irgendwas streamen, sondern so richtig Fernsehkastel mit Kabel oder Antenne. das vor dem Fernseher sitzen. Also wie viel? Das. Du machst das täglich. Ja, du bist ja auch Hausfrau und Mutter. Also du bist der Zielgruppe des ORF. Okay. Also nochmal, machen wir nochmal. Also die Hände rauf, wer in der letzten Woche ferngesehen hat. Wahnsinn. Wieso seid ihr hier? Vielleicht, weil ihr euch nicht ins Internet verkriechen wollt, sondern weil ihr herkommt. Also, grundsätzliche Feststellung. Ja, der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten ist ein Lobesschwanengesang auf die kommunikationstechnologiefeindlichsten und kulturpessimistischen Distinktionsgewinnler und innen. Es geht nämlich nicht darum, quasi kulturwissenschaftliche oder kulturtheoretische Abhandlungen über das Internet zu schreiben. Es gibt genug da auch zu kritisieren. Aber es geht immer auch quasi um die Fallhöhe. Was haben Personen, die da was zu schreiben und zu sagen haben, quasi zu verlieren? Bei Wolfgang Lorenz war es ganz klar, der mäkelt über das Internet, weil seine Position und die Position seiner Institution gefährdet ist natürlich deswegen. Ja? Es gibt natürlich auch viele Leute da draußen, vor allem so Leute wie der Horks. Kann man den Horks heuer wieder dabei oder nicht? Ich glaube, der Horx ist, glaube ich, schon 10-mal nominiert worden und nie rausgekommen. Ah, okay. Na gut, aber es gibt auch so Leute wie sogenannte Zukunftsforscher, wie der Herr Horx zum Beispiel, die auch immer sehr viel herumschwafeln. Die schwafeln natürlich herum, weil sie ihre Bücher und Bücherinnen verkaufen müssen. Ja? Und wir sagen da ganz einfach, das ist wurscht. Heißt, ich habe keine Folien mehr. Nein, ist auch wurscht. Dann lege ich den da wieder her. Den da. So, der kommt da wieder her. Und stelle, wie gesagt, fest, es geht nicht darum, sozusagen blindes Haten auszusprechen, sondern fundiertes Haten. Wir sind nicht für Toleranz bekannt, oder? Na, Toleranz sind wir nicht. Na, du bist nicht, du sowieso nicht, überhaupt nicht. Aber das ist eine gute Gelegenheit, diesen Zettel zur Hand zu nehmen und gleich einmal ein bisschen da in die Jury-Richtung zu gehen. Und dann mal ganz kurz werde ich das Mikrofon richten. Nehmt es doch bitte in die Hand und sagt kurz, wer ihr seid und warum ihr da seid. Oder glaubt, da zu sein.
Hallo. Ich bin Jana Herwig. Im Internet heiße ich Digiom. Ich glaube, hier zu sein, weil ich hier reingekommen bin. Und schon von Anfang an war ich dabei beim Wolfgang Lorenz Gedenkpreis. Insbesondere freut es mich, wir sehen hier die Preise der vergangenen Jahre. In gewisser Weise hat der Volo ja ein Imageproblem, weil sehr selten die Trophäen abgeholt werden. Ist das ein Imageproblem oder ist das eine Auszeichnung?
Nein, ich glaube, es ist eine Bestätigung unserer guten Arbeit. Man darf kurz darauf hinweisen, dass sich unter diesem Konvolut an alten Volos auch die beiden neuen Volos versteckt haben. Jetzt frage ich ans Publikum, was könnten denn hier die alten und was könnten denn hier die neuen Volos sein? Also ist das zum Beispiel ein neuer Volo? Dieses Häkelding da, dieser Häkeldildo oder was auch immer das da ist. Da. Das hast du gemacht, oder? Das Ding, oder?
Jawohl, ich habe diesen Volo gehäkelt und ich bin ganz besonders stolz darauf, dass der Schwester-Volo dieses Volos einer der wenigen Volos ist, die abgeholt wurden.
Und wer war das damals?
Das habe ich vergessen. Aber, er wurde in jedem Fall abgeholt. Die beiden im Hintergrund, da ist leicht zu sehen, dass die vielleicht nicht von diesem Jahr sind, 2015.
Bemalte Holzbretteln.
Und der Publikumsvolo,
Planking,
die habe ich gleichfalls genau in einer Planking-Session gestaltet, wurden leider nicht abgeholt.
Ja.
Salzteig-Volos habe ich auch zweimal hergestellt. Das waren nicht die, das waren auch andere. Ich glaube, meine wurden aber von Milben aufgefressen.
Von Milben? Wieso?
Ja, die wurden immer weniger in jedem Jahr und jetzt sind sie weg. Ich weiß es nicht, wieso sie weg
sind. Keine Ahnung, wo sie verloren gegangen sind. Jedenfalls, wir hatten ja schon mal den Versuch, das Pappmaché anzuwenden. Das ist der Volus von, glaube ich, von vorletztem Jahr. Aber wir haben es schon ein bisschen sagen, ausgeschlossen. Das sind die Volus 2018, hergestellt von jemandem, der nicht genannt werden möchte. Er ist nämlich tatsächlich Mitarbeiter des montenegrinischen Kulturministeriums und darf deswegen, weil er es unterschrieben hat, quasi keine Sachen unterstützen, offiziell mit seinem Namen, die politisch gedeutet werden können. Das heißt, deswegen haben wir sozusagen quasi direkt vom Balkan kommend diese wunderschönen Volos da, aber wir dürfen nicht dazu sagen, wer der Künstler oder die Künstlerin war. In diesem Sinne ein viel Applaus ans montenegrinische Kulturministerium. Ja. Auf meine Frage hin, warum er dieses Teil da noch dran ist, also warum er das nicht einfach angeklebt hat, dass das halt so ist, sondern dass das da ein bisschen so wegsteht, das Ganze, hat er gemeint, das wäre künstlerische Freiheit. Das wäre seine Interpretation, das will er so. Und ja. Und das hier ist, glaube ich, der von ihm auserwählte, die Grand Jury, das ist der Hauptpreis. Und das hier wird der Publikumspreis sozusagen. Ja. Und damit ihr auch im Publikum draußen ein bisschen direkte Kontaktaufnahme zu den geheiligten Volos nehmen könnt, drücke ich euch einmal das Brettel da in die Hand. Dürft ihr es ein bisschen angreifen, liebkosen, streicheln, küssen, lecken, was auch immer ihr damit machen wollt. Ich hätte es halt nur gern wieder zurück, damit mehr Klumpert bei uns im Büro herumsteht. Okay, wunderbar. In diesem Sinne rufe ich auf, Diana hat sich schon vorgestellt, ich rufe die Frau Evelyn auf. Wer bist denn du, warum bist du da?
Ja, hallo, ich bin die Evelyn von Monochrom. Auf Twitter heiße ich Feuerfisch. Und ich bin hier, weil ich beim Volo schon so oft eingesprungen bin für Leute, die gerade nicht konnten, dass sich das irgendwie so etabliert hat und jetzt bin ich sozusagen selbst da. Ich war ja immer als Jana da oder...
Ja, in Wahrheit war es so, genau, du hast so oft eingestanden für andere, dass in der Zwischenzeit gänzlich vergessen wurde, dass du eigentlich immer das Double warst und insofern bist du dann dieses Mal definitiv Mitglied der Jury geworden und du bist quasi Double für Doppel. Lena Doppel wäre noch hier, aber die ist nicht da und weil du nicht dreimal dubeln kannst oder zweimal dubeln, deswegen bist du als du jetzt hier inkarniert.
Also die Frau Evelyn ist sagen, das steingewordene Prekariat beim Volo über die Jahre hinweg. Wer ist denn der eine Herr mit Bart? Weil wir haben zwei Herren mit Bart.
Sein Bart ist viel länger.
Das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit und des Groomings. Also sagen wir so, er hat eher so einen Hipsterbart, also Herr ohne Hipsterbart. Wer bist denn du?
Ich bin der Michael und ich bin der einzige Digital Native über 50. Und in dieser Kapazität sitze ich hier.
Sehr schön. Das heißt, die Frage gleich, der Volo ist in dem Sinne nicht ageistisch und er ist auch nicht sozusagen... wir sprechen alle Altersschichten hoffentlich an.
Wir sprechen alle Altersschichten an, auch die im Greisenalter, auch der Herr neben mir hat da was beizutragen dazu. Wir sind ein egalitärer Volo.
Na wunderbar. Dann gibt das Mikrofon gleich mal weiter an den Herrn mit Hipsterbart. Lieber Herr mit Hipsterbart, wer bist denn du?
Ja, ich bin noch keine 50, heiße Werner Reiter und komme von Epicenter Works, einer Grundrechtsorganisation, die heute wieder eine Form der Vorratsdatenspeicherung kurzfristig verhindern konnte.
Bravo, bravo. Da. Sehr schön. Prosit.
Warum bin ich hier? Weil ich irgendwann einmal auf einer Mailingliste gelandet bin und dort immer große Töne gespuckt habe. Jetzt muss ich auch was sagen. Ja.
Sehr schön. Von unserer Mailingliste kommt eh niemand mehr runter. Der Ben Dagan zum Beispiel ist seit 3 Jahren oben, will auch, glaube ich, gern wieder mal runter. Das ist der vor 3 Jahren, glaube ich, schon hätte Jurymitglied werden sollen, es aber dann nie gemacht hat. Wurscht, vollkommen egal. Der Ben. Vollkommen egal. Ich weiß, unsere Zeit ist kostbar und auch im Sinne des Publikums die Konzentration schwindet von Sekunde zu Sekunde. Deswegen schon gleich mal einen Applaus für Diana und die erste Lobesrede des Volo 2018. Ich habe da auf dem Zettel nur oben stehen, Kehl, was auch immer das ist. Wir werden das gleich erfahren. Ich entferne die schematische Darstellung.
So, bitte sehr. Worauf wir beim Volo... Oh, nein, das ist, darf schon enthüllt werden. Wir legen beim Volo sehr großen Wert darauf, dass wir alte Medien wieder zu ihren Ehren bringen. Aus diesem Grund arbeiten wir immer mit Overhead-Folien, die wir händisch von Hand vorher herstellen, immer passend zu jedem Jahr. Manche sind schon seit einigen Jahren in Gebrauch.
Diese wurde gerade vor einer Viertelstunde gemacht.
Diese wurde vor einer Viertelstunde unter höchster Konzentration hergestellt von mir, richtig. Ich darf nominieren in diesem Jahr Philipp Kehl, Verleger des Diogenes Verlags. Dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse hat der Buchhandel sich gefreut bei der Eröffnungsrede, dass es dem Buchhandel so gut geht. Allerdings Philipp Kehl sieht das grundlegend anders. Sein Urteil ist ein durchaus pauschales. Er sagt, praktisch auf der ganzen Welt ist der Büchermarkt in den letzten 20 Jahren um die Hälfte eingebrochen. Und er erwähnt uns also in einer Krise des Lesens. Gibt es irgendjemanden, der heute noch nichts gelesen hat? Keine Buchstaben? Genau genommen ist nach wie vor das Lesen immer noch eine Kulturtechnik, ohne die wir natürlich auch gar nicht ins Internet kämen.
Gilt auch, wenn man beim Biller was lesen musste?
Beim Biller?
Also wenn ich zum Biller gehe und dann das Milchbackel identifiziere als Milchbackel,
es kommt gilt ganz es als drauf Lesen? An. Nun ja, die Frage ist, ob du es liest oder ob du einfach aufgrund der Farbe vorgehst. Hast du das gekauft, was du immer gekauft hast?
Also ich traue meinem Bauchgefühl bei diesen Sachen ja nicht. Ich lese immer, was oben
ich
steht.
Ich weiß, dass du was gelesen hast heute. Ich habe dir eine SMS geschickt und die hast du gelesen.
Das heißt, das stimmt. Genau. Nein, es war ein Link und auf den habe ich draufgeklickt. Aber das
und
war Reflex.
Und dann hast du gesagt, das werde ich vorlesen.
Na okay,
also musst gut. Du erkannt haben,
okay,
dass,
okay.
Dass es ich gelesen werden kann.
Ich bin nur Teufelsadvokat
also
hier.
Also gut. Grundsätzlich lesen wir nach wie vor. Wir lesen vielleicht andere Dinge und wir lesen sie auf anderen Geräten. Gelesen wird nach wie vor, aber Philipp Kehl sieht die Umsätze des Buchhandels der Verleger einbrechen und ortet eine Krise des Lesens. Was ist der Grund für die Krise des Lesens? Das Digitale. Ich darf zitieren, denn das Internet, das für uns so unentbehrlich geworden ist, gibt uns alles, nimmt uns aber viel Zeit und Kraft und beeinträchtigt spürbar unsere Fantasie. Ich glaube, wir sind regelrecht stumpf geworden, lassen uns von einem kleinen, blöden Gerät leiten, das uns den Verstand raubt. Eigentlich absurd, dass es Smartphone heißt. Wir spüren, dass wir, wenn wir so weiterleben, von einem Burnout nicht weit entfernt sind, können aber nicht davon lassen und setzen uns der Überforderung weiter aus. Ein Moment Ruhe, ein Moment alleine mit einem Buch scheint plötzlich zu viel. Denn ein Buch ist zeitraubend, Zeit, die keiner mehr hat. Man muss sich diese Zeit nehmen. Hier hat das Buch seinen Platz als Sinnbild der Entschleunigung. Wir kennen diese Figur aus 10 Jahren, jawohl 10 Jahren, Volo, wir haben mittlerweile 10-jähriges Jubiläum.
Ein klassisches Beispiel auch, ein Herr, der viel zu verlieren hat, nämlich seinen Job.
Seinen Job, seinen Status, seinen durchaus wohldotierten Job. Und natürlich die Annahme ist, das Internet muss schuld sein. Nicht aber vielleicht der Neoliberalismus, der uns zur Selbstausbeutung antreibt und dass wir keine Zeit mehr haben, nicht die stagnierenden Löhne, die uns die Freizeit rauben, weil wir für dasselbe oder für noch weniger mehr arbeiten müssen. Es ist auch nicht die Politik von Hartz IV oder 12-Stunden-Woche für Philipp Kehl, die den Menschen den Schlaf und die Kraft für die Muße raubt. Nein, Internet und Smartphone müssen daran schuld sein. Und wir können uns das vorstellen, wie Herr Kehl das macht, wenn er sich am Abend niederlässt in seinem weitläufigen Apartment, auf seinem Fauteuil, sich zur Ruhe niederlässt, ein Buch aufklappt und sich Zeit für sich selbst nimmt. Was diese Internettrotteln einfach nicht machen wollen und für diese überhebliche Kurzsichtigkeit und dieses Schieben der Schuld auf ein Medium und nicht auf die Umstände hat Philipp Kehl den Volo wohlverdient, wie ich meine. No.
Frau Jana, nehmen Sie Ihre Folie mit. Das ist Funkdisziplin, sage ich, Funkdisziplin. Ja. In der Zwischenzeit kommt wieder irgendwer da, da schreiben wir das da wieder her, bis der Genosse kommt, der Mike, der, ich habe es hier auf dem Zettel stehen, etwas zum Datenschutz verkünden will. Die Frage ist allerdings, das stelle ich gleich voraus, wir sind ja nicht die Quintessenz, Gott sei Dank, wir sind ja nicht die Leute vom Big Brother Award. Warum denn der Datenschutz beim Volo? Okay. Das Mikro ist eingeschalten. Das heißt, ich gebe einfach meins. Das ist ein bisschen besser.
Okay. So. Boo. Ja, besser. Also, wir haben da in dieser Jury diese seltsame Aufteilung, diese weiblich-männliche Aufteilung, und wir sind bei der Jury-Sitzung draufgekommen, dass die Damen in der Jury die lustigeren Themen haben und die Herren irgendwie die ernsten Themen geerbt. Also verzeiht mir das. Außerdem bin ich draufgekommen, dass es hier in dieser Lokalität kein Fax gibt, und ich hatte meine Lebensgefährtin gebeten, mir das zu faxen, mal erzählen. Weil ich es daheim vergessen habe, jetzt hat es das abfotografiert und jetzt muss ich das da vom Handy ablesen. Das ist ein Jammer.
Das geht ja gar nicht beim Volo was vom Handy ablesen. Ist das
ich hätte so gerne einen Fax gehabt, aber es wollte nicht sein.
Bitte sehr, dann muss es so sein.
Das Gute an der Politik ist ja, dass sie normalerweise keine unmittelbaren Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Sieht man von umgedrehten Einbahnern oder Allergenauszeichnungen auf Speisekarten ab. Die meisten Änderungen, die die Gesetzgeber beschließen, sind eher gradueller oder langfristiger Natur. Natürlich sind sie wichtig, aber üblicherweise nicht besonders disruptiv. Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine solche Ausnahme ist die Datenschutzgrundverordnung. Sie ist ein besonders hervorragendes Beispiel für gut gemeint, das ja bekanntlich das Gegenteil von gut ist. Und natürlich sind nicht alle ihrer 99 Artikel problematisch, manche Regeln sind auch durchaus sinnvoll. Aber lassen Sie mich einen Aspekt herausgreifen, der das Drama der DSGVO vielleicht am besten illustriert. Artikel 6 der DSGVO sagt uns, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten illegal ist, außer die betroffene Person hat zugestimmt oder es trifft eine von vier definierten rechtlichen Erfordernissen zu oder der Betreiber der Seite oder Datenbank hat ein berechtigtes Interesse daran. Darf ich etwa als privater Blogger Google Analytics weiterhin verwenden? Ist mein Interesse an den Nutzungsstatistiken berechtigt genug? Oder doch nur, wenn ich das Einverständnis der User einhole? Aber welcher User stimmt schon zu, dass er gerne von Google getrackt werden möchte? Oder darf ich es nur dann, wenn mir Google verspricht, die IP-Adressen meiner User eh zu anonymisieren? Und muss ich dann immer noch fragen? Und was ist mit dem Facebook-Pixel oder mit dem Twitter-Feed auf meiner Startseite oder mit der extern eingebundenen Grafik, dem Embedded Video, mit den Google-Fonts? Bei allen diesen Gelegenheiten werden IP-Adressen an Dritte weitergegeben. Das entspricht der Natur des Internets. Habe ich als Privater überhaupt ein berechtigtes Interesse an irgendwas? Oder nur, wenn ich das Internet kommerziell nutze? Oder dann erst recht nicht? Was dieses berechtigte Interesse sein könnte, darüber schweigt sich die DSGVO einfach aus. Ein schlechtes Gesetz erkennt man daran, dass die Anwälte gut daran verdienen. Nicht, weil sie lauter gesetzesbrüchige Datendiebe verteidigen müssen, sondern weil die Rechtsabteilungen der Firmen durch die DSGVO genötigt werden, sich abzusichern. Es weiß ja niemand, wie vielleicht irgendwann die Gerichte entscheiden werden, also muss man bis dahin das Risiko begrenzen und hoffen, dass man nicht derjenige ist, der den Kopf für einen Musterprozess hinhalten muss. Aber auch daran verdienen dann wieder die Anwälte. Was aber ist mit den Kleinen? Die müssen schauen, wo sie bleiben. Die Autorinnen und Autoren der DSGVO, die immer argumentieren, dass sie nur den großen Datenkraken das Handwerk legen wollten, haben einfach darauf vergessen, Ausnahmen und Bagatellgrenzen für Kleinbetriebe, Vereine oder EPUs festzulegen. Die können sich aber keine Anwaltsarmeen leisten. Also bleibt ihnen nur entweder ihre Websites offline zu nehmen oder sich durch die verfügbare Selbsthilfeliteratur zu kämpfen und zu hoffen, dass der Musterprozess an einem vorbeiziehen möge. Ein Kriterium für einen Rechtsstaat ist, dass man weiß, was erlaubt und was verboten ist. Die DSGVO erfüllt das nicht, daher ist sie ein schlechtes Gesetz. Und was noch viel schlimmer ist, eine vertane Chance. Denn Europa bräuchte dringend gute Datenschutzgesetze.
Was hast du denn hier verdeckt?
Na, das sage ich dann später.
Später? Aha, okay. Aha. Geheimnisse vor dem Moderator. Na, macht ja nichts. Eine Zwischenrede, ja. Her damit. Wir haben übrigens vorher das Mikrofon nicht eingeschalten gehabt.
Nein, das Problem ist, dass ich mir nicht merken kann, ob es eingeschaltet ist, wenn es leuchtet oder wenn es nicht leuchtet.
Der Herr Friesinger, der da sitzt, einen kleinen Applaus an den Herrn Friesinger.
Es ist jetzt ein anderes.
Hat eine Eselsbrücke für uns gebaut, gelbes Licht, dann ist eingeschalten.
Dann
ja. Gelbes Licht am Mikrofon.
Nein, aber da war gelbes eben Licht, was genau andersrum.
Gelbes Licht, genau. Am Mikrofon ist genau. Ausgeschalten.
Gelbes
so ist es.
Licht
ich habe es mir nicht gemerkt.
Richtig, ja. Und das konnte ich mir nicht merken, weil gelbes Licht suggeriert, es lebt und dann würde ich denken, es ist eingeschalten.
Gelbes.
Schlechtes Gesetz kann sich niemand merken.
Okay, also Zwischenrede. Was ist mit der Zwischenrede?
Zwischenrede, was ich jedes Jahr am Volo wirklich wunderbar finde, ist, wie viel man lernt. Mhm. Und zum Beispiel durch die La Ratio von Michael habe ich wieder sehr viel gelernt und möchte darauf hinweisen, wie vertrackt die Situation ist, dass viele meiner Lieblingsblogs seit der DSGVO, kleine Blogs, liebevolle Blogs, abgeschaltet sind, weil die Menschen Angst haben, dass sie um ihre Existenz geklagt werden. Und das prangere ich an.
Genau. Ich prangere das auch an, dieses Mikrofon könnt ihr euch halten. Das ist euer Mikrofon. Bravo. So, jetzt geht weiter. Na, die Frau Evelyn. Die Frau Evelyn ist dran. Da steht Hirschhausen. Wer auch immer Hirschhausen ist, werden wir aber gleich erfahren.
Das erzähle ich euch doch gerne.
Sehr gut. Hast du da irgendwas zum Herzeigen?
Leider nicht. Oder hat mir jemand was gemalt? Selber kann ich nicht malen. Weißt,
ich kann,
du malst mir was in der Zwischenzeit.
Ich mal da was. Okay, gebt mal eine leere Folie, dann male ich was. Ich habe keine Ahnung, es wird eine freie Interpretation, weil ich habe keine Ahnung, was du da erzählen wirst jetzt.
Gut, aber ich freue mich drauf.
Gut, passt.
Es geht um Eckart von Hirschhausen.
Wie?
Eckart von Hirschhausen, Jahrgang 1967, ist Arzt. Aber Eckart nicht nur.
So, Eckart von Hirschhausen.
Ja, Deutscher. Ganz normal. Ja, in Frankfurt am Main geboren.
Ah, okay, gut.
Jetzt
Frankfurt.
Nimm mal nicht meine Pointen da weg, Klappe halten, malen,
Iri. Gut.
Ist Arzt, aber nicht nur. Er ist außerdem Zauberkünstler, Comedian, Moderator und Schriftsteller. Das wäre ja alles kein Problem. Aber ich glaube, weil er eben Arzt ist, nehme ich ihm seinen banalen Kulturpessimismus besonders übel. Zum Beispiel der Quatsch mit den Büchern. Was man schwarz auf weiß besitzt, hat eine andere Wertigkeit, sagt Hirschhausen und outet sich damit als Befürworter jener Renitenz, die so viele Bürgerliche vor sich hertragen, als wären sie ein Orden, den sie von der Queen dafür verliehen bekommen haben, in jener Epoche stecken geblieben zu sein, in der die Queen ein junges Mädchen war. Es gibt keinen naturwissenschaftlichen Grund, warum dem Lesen von Buchstaben auf Papier der Vorzug gegenüber digitalen Medien zu geben sei. Daher muss man auf die ephemere Gefühlswelt zurückgreifen, um seine Abneigung gegen das Neue zu rechtfertigen. Print bietet eine sinnliche Qualität, sagt er. Also das Rascheln, der Geruch, der Platzverlust durch die bunten Staubfänger etwa werden da heraufbeschworen und als Nonplusultra der Erhöhung der Bildungsbürgerseele abgefeiert. Und wenn ich mir dann besser vorkomme, dann hat das natürlich eine andere, sprich höhere Wertigkeit. Ja, schon klar. Dann kauf halt Bücher, Hirschhausen, und stell dir die Wohnung damit zu, geschenkt. Aber vom Arzt Hirschhausen sollte man doch deutlich mehr Differenziertheit erwarten können, wenn es darum geht, Aussagen über so etwas empirisch Relevantes wie Gesundheitsschädlichkeit zu treffen, oder? Seit 2003 erscheint von Stern zweimonatlich das Special Interests Magazin Gesund Leben. Und in diesem Zusammenhang darf unser Zaubererdoktor auch Volotaugliches von sich geben. So lästert er in einem Interview über digitalen Medienkonsum ab. Und er weiß eh selbst, in welche Kerbe er da haut, wenn er schon vorab moniert. Man wird so schnell in die Reihe der Kulturpessimisten gestellt, wenn man sagt, digitale Geräte sind Gift für unser Gehirn. Naja, das ist halt so in etwa die Definition von Kulturpessimismus. Aber lauschen wir weiter. Die Aufmerksamkeitsspanne wird definitiv kürzer. Wir gewöhnen uns an eine Taktung und an eine Beliebigkeit in der Informationsaufnahme. Das ist wie beim Chipsessen. Man kann ständig so reingreifen und immer was vor sich hin fressen, aber das tut keiner Seele gut und auch nicht unserem Hirn. Lasst mich das mal aufdröseln. Ich bin Kleinkindmutter und E-Reader-Leserin. Ich esse allerdings keine Chips, also womöglich bin ich gar nicht qualifiziert, hier eine Aussage zu treffen. Ich mache es aber trotzdem, wie so ein Mann. Dass die Aufmerksamkeitsspanne beim Lesen von E-Books kürzer wird, kann ich so nicht bestätigen. Eher steigert mein Reader den Suchtfaktor, weil er so einfach zu handhaben ist und so viele Vorteile gegenüber Papierbüchern bietet. Die können ja nicht mal leuchten. Ich sehe jeden Tag zu Hause, dass Kleinkinder in genau dieser kurzen Taktung lernen, wie sie hier von Hirschhausen an den Pranger gestellt wird. Sie laufen ziellos im Raum hin und her, greifen nach dem Ding, das am buntesten leuchtet, dann schmeißen sie es wieder weg, fassen sich das nächste Teil, wenn man Glück hat, ein Spielzeug, und beschäftigen sich damit, solange es ihnen halt Spaß macht. Schrecklich, wie falsch unser Nachwuchs beim Lernen vorgeht. Man sollte sie alle an einen Sessel festbinden und jedes Spielzeug genau eine Stunde lang vor ihnen platzieren, damit sie auch sicher mit dieser langen Taktung lernen, die laut Hirschhausen so gut für die Seele und fürs Hirn sein soll. Wobei, mit Seelen kennt sich Hirschhausen als gläubiger Protestant vielleicht wirklich besser aus als ich. Aber beim Hirn glaube ich doch den Lernforschern und Forscherinnen und sage euch also im Vertrauen, das passt schon so. Deshalb nominiere ich diesen Clown, den Zauberdoktor Eckart von Hirschhausen, in der Kategorie Kulturpessimismus 101 für seine unwissenschaftliche Diagnose: Digitale Geräte sind Gift für unser Gehirn.
Ich habe es vorbereitet, genau. Axel Voss. Wer kennt Axel Voss? Wer weiß, wer das ist? Na schau, wunderbar. Du hast ihn nominiert, ich darf ihn jetzt über den grünen Klee loben. Wissen ist Macht, weiß nichts, macht nichts. Axel Voss ist CDU-Politiker. Das sollte man im Zusammenhang mit der Digitalisierung nicht überbewerten, aber man sollte vielleicht wissen, dass die Christlich-Demokratische Union Deutschlands mit Angela Merkel eine Parteivorsitzende hat, die noch 2013 laut posaunt hat, dass das Internet für uns alle Neuland ist. Axel Voss will seiner Chefin nicht widersprechen. Auch wenn er jetzt schon einige Zeit als Berichterstatter für eines der wichtigsten Digitalthemen, die in der Europäischen Union derzeit verhandelt werden, durch dieses Neuland wandelt. Er widerspricht nicht. Jeder Schritt für ihn nach vorne ist ein Schritt ins Ungewisse und was hinter ihm liegt, nimmt er nicht wahr. Also zur Erklärung, ein Berichterstatter im Europäischen Parlament ist jemand, der im Rahmen der Rechtsetzung der Europäischen Union für einen bestimmten Gesetzesvorschlag zuständig ist. Axel Voss ist das für die Urheberrechtsreform. Er arbeitet also Vorschläge aus, wie das Urheberrecht an das digitale Neuland angepasst werden kann. Und das macht er ganz im Sinne seiner Chefin. Zwei Ideen stechen da besonders heraus. Das sind zumal Uploadfilter. Voss will vermeiden, dass Menschen urheberrechtlich geschütztes Material auf Online-Plattformen hochladen. Dafür braucht man technische Filter, die erst einmal alles kontrollieren, was daherkommt. Das ist eine Zensurinfrastruktur. Axel Voss will das nicht so nennen. Er will ja nur, dass die Werke, die ein Rechtinhaber geschützt sehen will, auch überprüft werden müssen. Das ist ähnlich wie bei einem Blitzer, der nur die schnellen Autos erfasst. O-Ton. So, das wäre jetzt entweder Zauberei oder eben ein Filter, durch die alle Inhalte durch müssen. Ich vermute mal, dass Voss tatsächlich an Zauberei glaubt, sonst hätte er nicht in einem Interview gefragt. Ich meine, kann denn bei Wikipedia jeder dort was hochladen? Den zweiten Floh hat ihm ein anderer Unwissender ins Ohr gesetzt. Matthias Döpfner, Vorstandschef von Axel Springer, hat ihm eingeredet, dass das Überleben großer Verlage, und da sind wir jetzt wieder bei den Distinktionsgewinnern oder Verlierern, gesichert werden kann, wenn man eins der Bauprinzipien des Internet kaputt macht. Das freie Verlinken auf Presseartikel soll nun etwas kosten. Dieses Leistungsschutzrecht ist in Spanien und in Deutschland schon krachend gescheitert. Jetzt soll es auf EU-Ebene kommen. Die Vergangenheit spielt im Leutland ja keine Rolle. Wieder Oton Voss. Das Leistungsschutzrecht ist vielleicht nicht die beste Idee, aber es ist, glaube ich, die einzige, die wir bislang auf dem Tisch liegen haben, um hier irgendwie etwas zu verbessern. Notabene, ein Politiker sucht nicht nach guten Lösungen, sondern nimmt eine schlechte, die ihm Manager, die keine Fantasie haben, ihm einreden. Am 12. September hat dann das EU-Parlament beschlossen, diese Vorschläge in einen sogenannten Trilog zu schicken. Da wird dann verhandelt zwischen Parlament, Kommission und Rat. Aber genau dieser Text, über den Voss so laut gejubelt hat, dass er sich mit diesen Ideen durchgesetzt hat. Offenbar wusste er aber nicht, was das Parlament beschlossen hatte. Das zeigt seine Antwort auf die Frage, wie denn das jetzt mit den Filtern von Bildern sei, die bei Sportveranstaltungen gemacht werden. Nun sind wir etwas überrascht, dass das im Text ist, und wir werden es erst noch besprechen. Wohlgemerkt, das sagt der Berichterstatter für die Reform und nicht irgendwer. Ich finde, der Mann hat den Volo verdient.
Absolut. Absolut. Ich muss zugeben, dass ich mich seit 1988 online bewege und was da gerade abgeht, gerade mit dem Herrn Voss, ist eine der größten Scheißereien, die ich jemals erlebt habe. Also ich möchte jetzt keine Einwirkungen auf die Schüler machen, oder ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert und ich ärgere mich weiterhin darüber und bedanke mich. Danke. Schönen Abend. So. Okay.
Richtig. Jawohl. Genau, aber ich decke das nochmal kurz zu. Und da wir natürlich beim Volo sehr darauf aus sind, dass unser Urteil auch ernst genommen wird, habe ich mich weitergebildet und habe im letzten Jahr das Doktorat abgeschlossen in Medienwissenschaftes. Lebenslanges Lernen, richtig, Frau Dr. Digiom, bitte jetzt. Nein, nicht PhD, richtig, altes Dr. Phil. Jawohl, jawohl. Philologie. Ja, glaube ich. Oder Philosophike, ich weiß nicht. Ich muss auf der Urkunde nachschauen. Ich kürze es immer nur ab. Ich kürze es immer. Aber du bist Professor.
Nein,
FH.
Ich glaube, technisch betrachtet bin ich Lektor.
Lektor, okay. Lektor am Arsch. So, kurz. Egal. Was wir nicht vergessen dürfen, nämlich, da es immer wieder ums Lesen geht, ist, dass diese Angst darum oder dieser Glaube daran, dass die Gesellschaft wieder besser werden würde, wenn wir nur die Zeit zurückdrehen und das jeweils jüngste Medium abschießen, dass das schon relativ alt ist. In den 90er Jahren hoffte man, wir müssen einfach nur die Videospiele abschaffen, dann gibt es keine Amokläufe mehr. In den 50er, 60er Jahren hat man gehofft, Fernsehen weg und alles wird wieder gut. Comics. Die Angst vor den Comics war sogar noch früher, ging das schon los. Das heißt, es geht immer weiter zurück. Um 1900 war natürlich das große Angstmedium der Film. Man hat befürchtet, das schaut sich einer an, dann ist zusammengeschnitten, wie einer aus dem Fenster fliegt und schon stürzt sich der Nächste zum Fenster hinaus, weil er das gesehen hat und glaubt, er könnte auch fliegen.
Kurze Anekdote. Es gibt diesen großartigen Jean-Philippe Sousa, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist der so großartige Sachen geschrieben hat wie Stars und Schweine. wenn die sogenannten Player-Pianos nicht verboten würden, also die Klavierspielmaschinen, also Klaviere, die sozusagen quasi so eine Walze drin haben und die Musik selber spielen können, wenn diese Klaviere nicht sofort verboten werden, würden wir uns in 100 Jahren alle zu Affen zurückentwickeln und uns würden Schwänze wachsen. Also die Schwänze. Und deswegen musste sofort im Kongress verboten werden. Es ist nicht verboten worden und ich hätte ja gerne einen Schwanz. Aber es ist mir versprochen worden, es würde nicht gehalten. In diesem Sinne, kurze Anekdote, aber bitte.
Richtig, richtig. Und das genau entlang dieser Linie und im 18. Jahrhundert, wovor hatte man im 18. Jahrhundert Angst? Vor dem Lesen. Es ist wirklich wahr, vor dem Lesen von Büchern, vor dem Lesen von Romanen, was heutzutage ja als das Idealbild gilt, wenn man es schafft, dass das Kind, meine Tochter hat jetzt damit angefangen, sie ist 7 Jahre alt, fängt jetzt an zu lesen und wenn ich jetzt erzähle, dass sie nachts mit der Taschenlampe liest, dann sind alle, und ich sage, ja, ah, super, super, sagen immer, alle lesen, ja, das ist wunderbar. Asterix und Obelix. Aber das ist heutzutage heutigen Eltern ja egal, Hauptsache es wird gelesen. Jemand möchte lesen, das wird mittlerweile als Drang zur Bildung interpretiert, solange es eben auf Papier ist. Das ist ganz interessant. Aber im 18. Jahrhundert sah man Jugendliche, die sich mit einem Buch zurückgezogen haben, kurz vorm Suizid. Wir wissen, dass es auch tatsächlich passiert ist. Werther, richtig. Und das muss man, diesen Vergleich muss man ziehen. Das heißt, die Panik, mit der Eltern vor 15 Jahren beobachtet haben, wie junge Menschen Videospielen, genau dieselbe Panik hatten die Eltern im 18. Jahrhundert. Und insofern, wenn wir die Warnungen vor nur einem Medium hören, dann können wir eigentlich immer davon ausgehen, dass sich eher ein Diskursmuster wiederholt, als dass tatsächlich hier jetzt eine konkrete Analyse stattfindet. Und damit kommen wir zu Sibylle Berg, die sagt, man müsste dem Internet den Stecker ziehen. Wie kommt sie zu dieser Aussage? Also an und für sich mögen wir Sibylle Berg. Sie war hier in Wien im Rabenhof mit der Band Kreisky, um dort das Stück Viel gut essen zur Aufführung zu bringen, bei dem es um einen Mann oder viele Männer Mitte 40 geht, der über Ausländer, die Homo-Ehe, die Euro-Krise und den Feminismus schimpft. Übrigens, dieses Zitat ist entnommen einem Interview mit dem Kurier im Oktober 2017, durchgeführt von Marco Weise. Es ist nicht mehr zu finden im Internet. Ich finde es sehr verdächtig, dass sobald wir etwas nominieren und dass dieses dann gelöscht wird. Aber auf, ich habe eine Kopie natürlich angefertigt und insofern... Ich kenne jemanden beim Kurier.
Ja, dann frag einmal nach.
Wir haben jemanden auf der Liste vom Kurier. Auf der Volo-Liste ist jemand vom Kurier. Nein, ich will das keine Gerüchte, liebe Welt. Nein, überhaupt nicht. Jedenfalls, wie auch immer. Sibylle Berg wurde interviewt von Marco Weise und ihre Analysen sind durchaus scharf. Sie wird gefragt, ob sie Gründe für den Hass und den Frust dieser Männer, über die sie schreibt, gefunden hat und sie sieht folgenden Übeltäter, macht sie aus, der unregulierte Kapitalismus ist die Quelle des Unglücks, die sich auf viele andere Bereiche negativ auswirkt, den Klimawandel, die Lebenssituation in einigen Ländern und damit die einhergehenden Flüchtlingsströme, nichts ist mehr sicher, alles bricht weg. Das sind die Ursachen für den wachsenden Hass. Und wir sind ja gesellschafts- und systemkritisch beim Volo und insofern haben wir nichts einzuwenden gegen diese Antwort. Dennoch überraschend, wie dann auf einmal sich das Blatt wendet, weil quasi wiederholt Marco Weise seine Frage und fragt noch einmal, was ist denn schiefgelaufen in der Welt? Und jetzt sagt sie auf einmal, führt sie fort, das Internet ist ungefähr zur Hälfte für jene Probleme verantwortlich, die wir heute tagtäglich in den Nachrichten lesen können. Ich finde, man müsste dem Internet den Stecker ziehen und es ganz neu aufstellen. Denn das Internet, wie es jetzt genutzt wird, bringt nur Probleme mit sich. Fake News, Wahlmanipulation, Überwachungsscheiße, Microtargeting und so weiter. Wenn ich Verschwörungstheoretikerin wäre, würde ich sagen, das Internet wurde nur deshalb erfunden, weil es die Geheimdienste wollen. Ja.
Das stimmt ja eigentlich auch so. Ich meine, das Ding haben sie gebaut, weil es das amerikanische Militär wollte. Naja.
Aber und Stecker ziehen? Wollen wir deswegen den Stecker ziehen?
Da müssen wir das amerikanische Militär fragen, weil die haben es gebaut. Ob wir das dürfen? Dürfen wir den Stecker ziehen beim
Können
Internet?
Wir den Stecker ziehen?
Können wir den Stecker ziehen? Hm.
Erinnerst du dich an die riesen Serverfarm, die uns der Sean Bonner gezeigt hat in Central L.A., wo er gesagt hat, 90% aller Internet-Traffics läuft in diesem Hochhaus durch einen
Server. Genau, das ist ein Hochhaus.
Wenn man das in die Luft sprengt, dann wäre das so ähnlich wie Stecker ziehen, glaube ich.
Dann wäre das so irgendwie so wie 9-11, aber ohne Menschen. Ja, naja, gut.
Wollen wir Frau Berg über diese Möglichkeit informieren?
Ich glaube nicht. Es sei denn, wir wollen, dass Frau Berg Kreisky anstiftet, ein Hochhaus zu sprengen.
Frau Berg, wenn Sie mithören, wir hätten hier einen Ausweg.
Ja.
Wie auch immer.
Wäre das jetzt sozusagen quasi verkürzte Internetkritik, könnte man das so sagen?
Ich würde eher sagen, für bestehende Probleme wird das Internet vorgeschoben, auch in diesem Fall. Denn wir wissen natürlich, dass die Auswüchse des Internet letztlich nichts als Auswüchse der Gesellschaften des kapitalistischen Systems sind, in dem wir uns befinden. Insofern der Appell an Frau Berg, bitte verwechseln Sie nicht Symptome und Ursache.
Genau. Frau Berg, lesen Sie Marx. Einmal.
Und reden Sie mit Kreisky. Es wäre mal ganz interessant zu sehen, was passiert eigentlich, wenn 90% des Internet-Traffics abgeschaltet sind.
Eine gute Frage. Was würde unser guter Kanzler Kreisky zum Internet heutzutage sagen? Das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Danke vielmals, Frau Jana. Sehr gut. Und, Moment, jetzt muss ich was vorlesen. Jetzt schiebe ich da wieder das Gesicht vom Wolfgang Lorenz dazwischen. Mir wurde nämlich aufgetragen, das ist etwas, was ich normalerweise nicht darf als Moderator, einen Text vorlesen. Da musst du jetzt kurz erzählen, Jana, was lese ich denn hier jetzt vor? Du hast mir das ja das ist das, was ich vorher gelesen habe.
Und gleich lesen wirst, um uns zu beweisen, dass du wirklich lesen kannst und nicht nur die Folien auswendig gelernt hast.
Ich versuch's.
Wir freuen uns, dass ein altes Medium geehrt wird. Das ist der Anlass.
Verstehe. Also es ist quasi ein untotes Medium wird geehrt. ORF Teletext mit Rennerpreis ausgezeichnet. Ist das der Renner? Wurscht, egal. Ja. Der ORF Teletext ist gestern mit dem Dr. Karl Renner Publizistikpreis in der Kategorie Online ausgezeichnet worden. Das ist irgendwie nur halb richtig eigentlich, aber ist okay, wurscht. Laudator Oswald Klotz, schöner Name, freute sich als ehemaliger freier Mitarbeiter, dass der ORF Teletext trotz zahlreicher Unkenrufe bis heute mit mehr als 2 Millionen LeserInnen und Leserinnen und Lesern, so ist es, im Monat fröhliche Umstände feiert. Der damalige ORF-Generalintendant Gerhard Weiß steuerte Anekdoten bei. Zitat: Seit fast 4 Jahrzehnten stellt der aktuelle Teletext kurze, prägnante, bündige, schnelle Informationen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, professionell ausgewählt und bewertet und ebenso verfasst. Zitat Ende, hieß es in der Begründung zur Einreichung. Zitat: Damit hat dieses eigenständige Nachrichtenmedium seinen Platz als Konstante innerhalb der sich immer weiter ausweitenden Informationslawine und Reizüberflutung behauptet. Ja. Soll ich die weiteren Preisträger auch vorlesen oder ist es wurscht? Aber es kommen schöne Sachen vor wie Schauplatzreportage voller Dreck egal. Und irgendwer hat einen Lebenpreis bekommen. Wurscht, egal. Ich höre mal auf und so ist es. Teletext, Overhead, Polaroid, bei uns sind sie alle daheim, die schönen Medien. Brieftauben, wenn Sie Brieftauben mitbringen wollt nächstes Jahr, bringt sie mit, sie sollen alles zuscheißen da, die geliebten Brieftauben. So, weg damit. Du hast Folien gespart. Ein Wahnsinn.
Ja. Naja, entschuldige, man kann ja diese Kosten dafür, dieses Overhead.
Die Produktionsmittel werden spärlich eingesetzt hier. Ja.
Genau. Außerdem ist ja der Inhalt jetzt nicht so aufregend. Ne?
So.
DSK. Die Deutsche Datenschutzkonferenz. Wer sich mit deutschem Datenschutz beschäftigt, das ist eine schöne Wortkombination, gell? Deutscher Datenschutz, kommt an den Entschließungen und Beschlüssen der Datenschutzkonferenz, des Gremiums der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, so Zitat, nicht vorbei. Ihre Äußerungen zur Moment. Ihre Äußerungen zur Auslegung der Datenschutzgesetze haben zwar...
Ich finde es super, dass du während du das liest, irgendwelche SMSs wegklickst die ganze Zeit.
Ja, und zwar von dem Herrn da im Publikum, zweite Reihe links außen. Kannst du das aufhören, bitte?
Das ist totale Sabotage, ist das.
Ja,
sind Sie bezahlt vom DSK?
Ihre Äußerungen zur Auslegung der Datenschutzgesetze haben zwar keine unmittelbare Gesetzeskraft, aber sie dienen Gerichten wie auch den gefürchteten Abmahnanwälten zur Orientierung und sollten daher ernst genommen werden. Ein besonderes Gusto-Stückerl lieferte die DSK im Sommer dieses Jahres. Sie veröffentlichte eine Entschließung mit dem Titel »Die Zeit der Verantwortungslosigkeit ist vorbei«. EuGH bestätigt gemeinsame Verantwortung von Facebook- und Fanpage-Betreibern. Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, die DSK vertritt in ihrer Entschließung vom 6. Juni und dem Beschluss vom 5. September, keine Ahnung, was der Unterschied ist, die Ansicht, dass der Betrieb von Facebook-Fanpages derzeit illegal ist. Der Grund dafür ist vereinfacht zusammengefasst, dass Facebook den Seitenbetreibern nicht die nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellt, um die Einwilligung von Besuchern von Fanpages einzuholen, dass sie von Facebook getrackt werden möchten. Außerdem müssten die Betreiber mit Facebook eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit abschließen. Nachdem der EuGH festgestellt hat, dass Facebook und die Betreiber der Seiten gleichermaßen verantwortlich sind, sei der Betrieb der Seiten eben rechtswidrig. In der Zwischenzeit veröffentlichte Facebook wohl als Reaktion darauf eine lauwarme Ergänzung ihrer AGBs, die wahrscheinlich den Anforderungen der DSK auch nicht entsprechen wird. Datenschutz ist wichtig und Facebook ist sowieso eine böse Datenkrake, beides ist unbestritten. Es ist lediglich ein klein wenig unverantwortlich, zigtausende Betreiber von Facebook-Fanpages von einem Tag auf den anderen zu Gesetzesbrechern zu erklären und sie damit den Abmahnanwälten frei Haus zu liefern. Die Strategie, nachdem man an Facebook kaum direkt herankommt, lautet anscheinend, Druck über das Leid der Kunden ausüben zu wollen. Und wieder kommen die zum Handkuss, die einfach nur ihren normalen Beschäftigungen nachgehen wollen. Die Großen bleiben ungeschoren. Ich halte das für ziemlich unsportlich und daher volowürdig.
Absolut. Was sollen die Fans der Gruppe Rammstein jetzt zum Beispiel machen? Ich glaube, gerade Rammstein wird es eher wurscht sein, glaube ich, oder? Die machen da einfach so weiter. Aber das EKH zum Beispiel, EKH-Fanpage bleibt auf Facebook. So, Herr, deine Folie nimmst mit. So. Sehr gut.
Magst du mir wieder was zeichnen?
Ich mache das gern.
Ich hätte ja hier einen Schwindelzettel für dich. Das da, das laudatiere ich jetzt, ja?
Das zeigt da,
ja. Und zwar, das Zeug heißt Digital Detox Face Mist von Amley Botanicals. Vom Anbeginn der Zeit wird die Menschheit von einer Geißel gequält, die unsichtbar, geruchlos, nicht messbar und daher so schwer zu fassen wie zu bekämpfen ist. Die gefährliche, womöglich lebensbedrohliche Strahlung, die quasi jede neue technische Erfindung aussendet, die uns den Schlaf raubt, die unsere Kinder verblödet und unsere Zukunft zerstört. Man hätte die Kühlschränke damit einsprühen können, als diese noch tödliche Strahlung erzeugten. Man kann ein Fläschchen neben dem Mikrowellengerät deponieren, um sich vor den schädlichen Wellen zu schützen. Und brandaktuell, da Laptop, Handy und andere digitale Geräte, Zitat Hirschhausen, unsere Gehirne aufzuweichen drohen, frei nach Hirschhausen, rettet uns ein beherztes Sprühen ins Gesicht vor dieser schädlichen Wirkung. Für wohlfeile 52 Euro pro 100 Milliliter kann sich die Menschheit endlich angstfrei dem Fortschritt hingeben. Um die bösen Strahlen zu neutralisieren, besteht der Digital Detox Face Mist aus reinigendem energetischen Quellwasser, Wacholder, Zedernholz und Ginseng gegen den digitalen Schmutz. Er ist reich an belebten Mineralien, vermutlich falls man von den Handystrahlen schon tot ist, und beruhigt unseren Stress weg mit Rosenquarz, Orangenblüten und Ylang Ylang. Ein aufregend blumiger Duft macht das Wake-up-Water zum unerlässlichen Begleiter auf Flugreisen, bei der Arbeit und wann immer digitale Geräte zum Einsatz kommen. Ich plane mir ja einen Vorrat anzulegen und den Face Mist immer bei mir zu tragen, um damit Kulturpessimisten und andere Stinkstiefel abzuwehren. Das ist der Pfefferspray des Homo Digitalis, Freunde. Also kaufen, kaufen, kaufen! Ich nominiere das Produkt Digital Detox Face Mist für einen Volo in der Kategorie zu 100% vegan und natürlich.
Ui, ich danke vielmals, da ist er. Damit ich das wirklich verstehe, ich fasse kurz zusammen. Die haben sozusagen quasi einen Wasserspray mit ein bisschen Geruch drinnen, den sie um 40 Pfund verkaufen. Und das alle Strahlungen wegtut.
Du sprühst dir das ins Gesicht?
Ins Gesicht!
Nach dem Handykonsum quasi oder Laptop, damit die Strahlen neutralisiert. Weißt du, wie der Rosenquarz, den dir deine Mutter mal geschenkt hat, ja, den du neben einem Computer stehen sollst. Jetzt ist der Rosenquarz im Wasser und du kannst dann ins Gesicht sprühen.
Aber ich meine, ich muss ja nicht verstehen, aber was? Da muss ich verstehe.
Ja, nix, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, sorry.
Ja, gut, also ich verzichte nicht auf meinen Bart, deswegen mache ich das nicht. So, so ist es. Gut, da haben wir die Digital Detox haben wir hinter uns gebracht. Was wir nicht hinter uns gebracht haben, das wirst du jetzt gleich erklären, ist die Bundesregierung.
So.
Schön.
Ich habe jetzt keine Laudatio mit, ich habe nur eine lange Liste an Negativpunkten, die die Bundesregierung in ihrer doch noch recht kurzen Amtszeit schon gesammelt hat. Gehen wir vielleicht einmal zurück zum Regierungsprogramm. Im Regierungsprogramm standen 186 Worte mit der Buchstabenfolge digital drinnen. 186 Worte. Wenn man sich jetzt aber ansieht, wie die Bundesregierung die Digitalisierung betreibt, dann muss man leider feststellen, dass es nicht mit und schon gar nicht für die Menschen macht, sondern eher für Industrielobbys. Ja, gehen wir den Highscore der Negativpunkte mal durch. Fangen wir an beim Koalitionsvertrag. Schon im Koalitionsvertrag stand drinnen, dass das Überwachungspaket, das in der vorigen Legislaturperiode noch verhindert werden konnte, jetzt endlich kommt. Im April war es dann soweit, die Vorratsdatenspeicherung 2.0 wurde beschlossen, der Bundestrojaner, die Videoüberwachung, die Überwachung im Straßenverkehr und vieles andere mehr trägt schon einmal einen großen Anteil an diesen Negativpunkten, die diese Bundesregierung gesammelt hat. Dann hat sich die Regierung vorgenommen, Daten sammeln ohne Ende im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, wo es auch immer geht, sammeln wir personenbezogene Daten, um die auswerten zu können, die Menschen klassifizieren zu können und auch um die Daten an die Forschung weitergeben zu können, weil da kann man vielleicht ein bisschen Geld machen. Ja. 2013 hat Sebastian Kurz noch was geredet von gläserner Staat statt gläserner Bürger. Das Gegenteil ist der Fall. Transparenzgesetz haben wir noch immer nicht. Das heißt, der gläserne Staat ist noch ganz, ganz weit weg. Der gläserne Bürger wird immer mehr zur Realität, zur DSGVO, die der Michi in Punkten kritisiert hat, muss man da Bundesregierung auch ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen. Da gab es verschiedene Umsetzungsgesetze in Österreich, die das Niveau deutlich nach unten nivelliert haben. Gibt unter anderem auch die Androhung eines Vertragsverletzungsverfahrens von der Kommission, weil die Bundesregierung das schleißig umsetzt und eben nur ein bisschen verwarnen will und nicht strafen, um die Unternehmen da ein bisschen zu schützen. Die Protokollpflichten wurden gelockert, wenn Beamte auf personenbezogene Daten zugreifen, dann wird das jetzt nicht mehr so lang gespeichert. Wenn ich nach 2 Jahren Einspruch mache, dann ist die Speicherfrist längst vorbei und der Einspruch kann nicht nachvollzogen werden. Eine vollkommen absurde Situation, aber so denkt und arbeitet unsere Bundesregierung. Weiter geht es auf der EU-Ebene. Da gibt es schöne Beispiele, wie man die Vorratsdatenspeicherung, die an sich ja grundrechtswidrig ist, wie auch der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, wieder in anderen Aspekten durchsetzen will, wie zum Beispiel bei den Fluggastdaten. Auch da setzt die österreichische Bundesregierung ein EU-Gesetz so um, dass man in Österreich ein bisschen mehr macht. Da macht man nämlich auch die innereuropäischen Flüge, die in der PNR-Richtlinie nicht erfasst sind. Andersrum, bei der Cybersicherheitsrichtlinie, die hätte eigentlich schon im Mai in Kraft treten sollen. Erst vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung dieses Gesetz dann mal in Begutachtung geschickt. Das heißt, wir haben jetzt auf der anderen Seite einen Bundestrojaner, der die Cybersicherheit gefährdet und auf der anderen Seite keine Cybersicherheitsrichtlinie, wo man die Prozesse festlegt, wie man bei Angriffen, und zwar wirklich schwerwiegenden Angriffen auf unsere kritische Infrastruktur verfahren soll.
Also die sogenannten Bergangriffe, wenn der Stecker gezogen werden soll.
Die Bergangriffe, genau. Ja. Also da geht es also dann um den Stecker, den man möglicherweise nicht nur beim Internet zieht, sondern auch an der Stromversorgung oder an anderen wichtigen Infrastrukturen. Aktuell, ich habe es erst schon angesprochen, hat man wieder mal versucht, nachdem ein Gesetz in Begutachtung war, dieses Mal war es das Telekommunikationsgesetz, noch schnell was reinzuschwindeln. Das wäre wiederum eine Vorratsdatenspeicherung gewesen, die sich das Innenministerium gewünscht hat, die dann das Verkehrsministerium ins Telekommunikationsgesetz geschrieben hat. Heute früh ging eine Presseaussendung raus, großes Geschrei, wird wieder zurückgezogen. Das zeigt aber nur sehr schön, wenn man nicht genau aufpasst und ihnen auf die Finger schaut, dann wären es noch ein paar Negativpunkte mehr, und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, obwohl die Regierung so kurz im Amt ist, dass sie schon den Volo für Lifetime Achievement bekommen sollte.
Danke vielmals. Also für was sie in der kurzen Zeit getan hat und für quasi all tomorrows, die danach kommen mögen, und schön gezeichnet, muss ich sagen. Das ist tatsächlich eine der schönsten Folien heute. Das ist weg damit. So, und dann haben wir jetzt eigentlich noch zwei wunderbare Laudatien. Nämlich die Frau Jana kommt wieder mal dran. Du bist heute, glaube ich, sogar 3-mal dran, oder? Insgesamt. Wahnsinn. Du bist heute die Streberin, ja? Care Revolution. Ich weiß, ich habe das gelernt. Ja. Oh, das Jean-Ron Lanier, meiner Söhne. Ich freue mich wirklich, dass Jean-Ron Lanier da daherkommt mit seinen Stinkedreads. Der war ja, wie ich 15 Jahre alt war, war der ja mein großer Hero der Virtual Reality. Und mittlerweile hat er sich so ein bisschen zum Hippie.
Ja, Hippie ist er immer schon gewesen, aufgrund der seines Einfallsreichtums oder seiner Freude, die er an Virtual Reality ja noch hatte, bei dem er durchaus beflügelnd auch schrieb darüber, wie wir sozusagen uns vorstellen sollen, dass wir unsere Körper neu erfinden in der Virtual Reality, beispielsweise indem wir uns in der virtuellen Realität einen Hummerkörper geben. Nun hat ein Hummer ja mehr Glieder als wir.
Was
Körper? Ein Hummer.
Lobster,
ein Hummerkörper, wie ein Hummer.
Die Leute haben es immer mit Hummer vergleichen. Der Jordan Peterson kommt einmal mit Hummern daher.
Wirklich?
Ach, naja.
Ja, genau. Aber der Hummer, also The Lobster, war eine große Anregung für Jaron Lanier. Wir haben 4 Extremitäten, die Lobster haben 6. Und da müsste man also quasi, damit man wie ein Hummer funktioniert, seine Kniekehlen auch noch mit benutzen als zusätzliches Glied in der Bedienung. Und man gewöhnt sich offenbar sehr schnell dran. So dass man sich dann wie ein Hummer in der Virtual
Reality bewegen kann. Wie kann ein so großartiger Geist, der mich zum Hummer machen will, scheinbar hier nominiert sein?
Buchverkäufe.
Buchverkäufe, okay.
Buchverkäufe, es ist ja jetzt nicht das erste Buch und auch regelmäßig landen Bücher dieser Art bei uns auf der Nominierungsliste. Ich will gar nicht allzu sehr in diese Argumentation reingehen. 10 Arguments for deleting your social media accounts right now. Was grundsätzlich diese Argumentation vornehme, ist, dass sie sozusagen die Last an dem vermeintlichen Dilemma auf den User, die Userin schieben. Aber was macht sie eigentlich da auf Social Media? Ihr wisst doch alle, dass eure Daten verwendet werden und so weiter. Bitte löscht es einfach, löscht euch, geht weg, lasst es hinter euch. Das ist sozusagen der Ausweg, der geboten wird, was kein Ausweg ist in einer Situation, in der nun einmal wir alle auch Datenidentitäten sind. Reale soziale Netzwerke, das sind ja keineswegs nicht existierende soziale Netzwerke, die über Datenströme verwaltet und aktualisiert werden. Und insofern ist das eigentlich ein billiger Ausweg zu sagen, eigentlich musst du dich nur löschen, dann ist alles gut. Aus diesem Grund möchte ich nur ein kurzes Gedankenexperiment durchführen, weil das funktioniert immer. Wenn man das Inhaltsverzeichnis dieses Buch nimmt und in dem Fall das Wort Social Media, ich ersetze es mal wieder durch Capitalism. Ist es okay? Weil das ist heute Abend mein Thema.
Ich höre das gern.
Capitalism, also eigentlich geht es darum, Social Media is making you lose your free will. Wir ersetzen das jetzt. Capitalism is making you lose your free will. Quitting capitalism is the most finely targeted way to resist the insanity of our times. Capitalism is making you into an asshole. Wir können auch sagen, society is making you into an asshole oder other people are making you into an asshole. Poverty is making you into an asshole. Es ist keineswegs eine stringente Beweisführung, sondern es ist sozusagen der Popanz Social Media in diesem Fall, der angeführt wird anstelle der zugrunde liegenden Probleme. Social Media, würde er sagen, ist undermining truth. Wir sagen hier, Capitalism is undermining truth. Capitalism is making what you say meaningless. Capitalism is destroying your capacity for empathy. Sehr valider Punkt, weil wir wissen, dass Menschen für Geld in ein System eingespannt, dass sie die Effekte vergessen lässt, Dinge tun wie Zwiebeln in Afrika einkaufen und billiger in Europa verkaufen und so ähnliche Geschichten. Capitalism is making you unhappy. Capitalism doesn't want you to have economic dignity. Capitalism is making politics impossible. Capitalism hates your soul.
Oh. Also, Social Media. Als T-Shirt genau. Würde es.
Das Einzige, wo man sagen muss, ja, Jaron, okay. Der Abschluss heißt Conclusion. Und jetzt gebe ich den wirklichen Kapiteltitel wieder. Cats have 9 lives. Und so weiter. Jedenfalls.
Was haben jetzt die Katzen damit zu tun?
Naja, weil die Katzen im Internet sind, oder? Katzen, das Emblembild des Internets.
Auf die ich allergisch bin.
Ich weiß nicht, ob du weiter diese Show moderieren solltest, wenn du gegen Katzen allergisch bist, die schließlich das Sinnbild des Internets sind.
Ich stemme mich seit Jahren gegen die Katzenmanie im Internet und sage, sie sollen durch Wombats, Ratten oder ähnliche Viecher ausgetauscht werden. Alle Säugetiere können prinzipiell Nacktmuhle, alles besser als scheiß Katzen, wirklich. Immer Katzen, Katzen, Katzen. Libertäre sind es, die Katzen, Libertäre. Die nur Libertäre? Daherkommen, wenn es...
Ah, Libertäre, okay, alles klar, verstehe. Jedenfalls, wenigstens ein mini kurzes Zitat aus 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. Im zweiten Kapitel kommt man darauf, dass möglicherweise der Grant, den Jaron Lanier hegt, nicht so wirklich was mit Social Media zu tun hat, sondern vielleicht auch etwas mit ihm zu tun hat. Grundsätzlich ist er ja dafür, dass man kein Herdentier sein soll, weil in der Herde wird immer alles schlecht und wenn man allein ist, ist eh alles viel besser. Also Reinhard May, ich will in keinem Haufen raufen, ich trete in keinen Verein ein, sozusagen. Jedenfalls berichtet er, dass das Internet eigentlich schon von Anfang an verrottet war, weil ganz am Anfang, er hat tatsächlich mitgearbeitet an den frühen Infrastrukturen, sometimes out of nowhere, also in the very early chatrooms, sometimes out of nowhere, I would get into a fight with someone. It was so weird. We'd start insulting each other, trying to score points. Sprich, die Tatsache, dass wir im Internet uns streiten, wird umgedreht dafür, dass eigentlich Social Media grundsätzlich stillzulegen wäre. Und irgendwann endet man dann doch an dem Punkt, wo man sagt, na ja, gut, es gibt Probleme, das ist richtig, aber die Probleme, die du, Jaron, im Internet und auf Social Media siehst, die gab es eigentlich schon vorher.
Das Mikro kaltst du. Kaltst du das Mikro? Gibt es gleich an die Freiwilligen. Und ich mache kurz ein Schattenspielchen.
Du darfst wieder zeichnen, wenn du magst.
Ich darf schon wieder zeichnen, mein Gott.
Zeichne die Redneck-Mom, die ich
jawohl!
Die Redneck-Mom, die ich nominiere.
Moment mal. Wahnsinn. Also, wie zeichne ich jetzt den Redneck-Mom? Das ist dein Problem.
Ich lese hier einfach,
das
okay?
Das wird jetzt alles sexistisch, was ich jetzt machen kann. Da irgendwie.
Du hast eh einen Helm auf. Wenn ich auf die eintrisch, kann gar nichts passieren.
Okay.
Redneck-Mom. Wenn schwarze Pädagogik, Waffenfanatismus und hilfloser mütterlicher Zorn sich gegen die sozialen Medien verbünden, dann kommt dabei eine Aktion heraus, die dann als Video in den sozialen Medien landet. Deborah Smith aus Georgia muss sich wohl schon länger mit der Respektlosigkeit und dem Ungehorsam ihrer 5 Kinder herumgeplagt haben, als sie das Handy ihres Teenager-Sohnes auf einem Baumstumpf platziert, ihren Kindern verkündet, I refuse to be cursed. I refuse to be disobeyed. I am taking back my role as your parent. Und dann einen gezielten Schuss auf das Gerät feuert, um ihrem rebellischen Nachwuchs eine Lektion zu erteilen. Tatsächlich haben sich die schulischen Leistungen der Kinder so deutlich verschlechtert, seit Redneck Mom ihrem Betteln um Smartphones nachgegeben hat, dass es nötig wurde, die Screentime der Kinder einzuschränken. Das dürfte aber bei den kleinen Rednecks gar nicht so gut angekommen sein. Anders kann ich mir nicht erklären, dass Redneck Mom zu so einer drastischen Maßnahme gegriffen hat. Ich meine, so ein Smartphone kostet ja auch Geld. Ich neige definitiv nicht dazu, die Erziehungsmethoden anderer Mütter allzu kritisch zu bewerten. Meine Herangehensweise ist in dubio pro mater. Kinder großzukriegen ist schließlich schwer genug und da landet schon mal ein Spielzeug in der Mülltonne, wenn es gilt, den Nachwuchs Verantwortung zu lehren. Redneck Mom, my children's lives are more important to me than any electronic device on this earth. I refuse to have them influenced in negative ways, contacting people they don't know, being involved in drama they don't need to be in and being in trouble for having phones out. Dann nimmt sie einen Hammer und drischt noch auf die verbleibenden Stücke des zerschossenen Telefons ein, bis es ihr der Lehre genug zu sein scheint. I'm done! Die feine ironische Klinge von Redneck Mom macht ihre, sagen wir mal, ein klein wenig extreme Herangehensweise zu einem besonders wertvollen Lehrstück im Kampf gegen die Digitalisierung. Immerhin sorgt sie dafür, dass ihre Strafmaßnahme filmisch dokumentiert wird und die so entstandene Aufzeichnung verbreitet sich über die sozialen Medien in die ganze Welt. Einfach großartig. Das Sozialamt hat ihr mittlerweile 2 ihrer 5 Kinder weggenommen, weil sie deren Betten in Brand gesteckt hat. Also gebt dieser Frau zum Trost einen Volo. Sie mag keine Intellektuelle sein, aber ihr instinktiver Zugang zum Problemkreis Erziehung im digitalen Zeitalter scheint mir einer Nominierung durchaus würdig. Außerdem würde Redneck Mom ihre Trophäe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinter ihrem Haus aufstellen und irgendwann anfangen draufzuballern.
Ja!
Wenn wir Glück haben, filmt jemand mit und dann käme unser schöner Preis vielleicht auch noch zur Welt rum.
Ja, ich will es! Und dann könnten wir unseren montenegrischen Freund Jetzt habe ich verraten, dass er männlich ist. Wurscht, egal. Der großartig. Redneck Mom schießt auf die montenegrische Volo. Und dann bricht alles aus, glaube ich. Ja, bist du zufrieden mit meiner Darstellung, der Redneck Mom?
Ja.
Ich meine, das Einzige, was ein bisschen auf Redneck hinweist, ist, dass sie Karies hat und das ein schlechtes Health System und so.
Hast du ganz gut erfasst, so, ja.
Ich glaube, so von
es kann ja jeder googeln, wie sie wirklich
von
aussieht.
Von Drang her, glaube ich, kann das, glaube ich, was. Und der Vektor stimmt auch da in die Richtung. Sehr gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeglichen Genders, wir haben es überstanden. Wir haben alle Volo 2018 Nominierungen gehört. Bravo, danke vielmals. Er schaut auf, ich hebe ihn hoch, wie in Lion King, hebe ich ihn hoch, den alten Volo. Er freut sich darüber, dass ein neuer bald geboren wird. Aber damit er wirklich geboren werden kann, gebe ich euch jetzt 5 Minuten Zeit, damit die Jury... das wollte ich gerade darauf hinweisen. Ihr tut nochmal quasi eure Haupt-Volo-Entscheidung jetzt bitte treffen. 5 Minuten, glaube ich, sollten reichen. In der Zwischenzeit wende ich mich ans Publikum und frage, weil wir haben ja den hier, wir haben ja den ein bisschen ratzigeren Audience Award 2018. Der hier muss auch vergeben werden. Und den vergebt ihr. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, naja, die Sachen, die wir da bereits gehört haben, die sind ja schön und gut. Da ist doch sicher was dabei, was wir im Publikum auch auszeichnen wollen. Oder ihr habt ganz andere Vorschläge. Ihr habt vielleicht selbst was mitgebracht. Habt Volo 2018 Nominierungen, die ihr vorbringen wollt. Das könnt ihr natürlich. Und deswegen, gibt es da schon was? Ich weiß, das ist immer ganz schlimm, da kommen die von oben runter ins Publikum und dann wird man da transaliert und man spürt die soziale Kälte der Bühne. Okay, fragen wir mal so. Glaubt ihr, dass die Jury einen würdigen Volo 2018 vergeben wird? Habt ihr Vertrauen in die Jury? Ihr habt volles Vertrauen in die Jury. Wollt ihr deswegen quasi auf den Publikumsvolo verzichten, weil ihr sagt, na, das passt schon? Nie! Aha! So, jetzt, wenn du da so laut nie sagst, dann will ich jetzt eine Nominierung von dir hören.
Ja, wenn mir eine einfallen würde, dann hätte ich das schon
gesagt. Na, von denen, die jetzt da waren?
Also von denen, ich nicht so einen Schnelldurchlauf wünschen, so
wie Das kann ich machen. Moment! Das ist überhaupt kein Problem, da stellen wir den daher. Da. Deswegen, ich habe ja in dieser Show nichts zu tun, als blöd zu reden und Zetteln vorzulesen. Das kann ich gerne machen. Die Jana hat den Herrn Kehl vorgeschlagen, das war der Krakeler. So habe ich mir nicht irgendwas gemerkt. Was war denn das geschwind, der Kehl? Diogenes Verlag, genau, der Diogenes Verlag. Dann hat der Mike das Datenschutz DSGV nominiert. Dann gab es von der Evelyn diese Frau Hirschhausen, glaube ich, war das? Nein, Herr Hirschhausen. Herr Hirschhausen war das. Was war das geschwind? Arzt, das war der Arzt, genau. Das war der Arzt, genau, der sagt, dass unsere Hirne alle wegschmelzen, weil wir Social Medias verwenden, genau. Dann gibt es den Axel Voss, Urheberrecht. Was war das geschwind? Das ist der CDU. Das ist eigentlich, das hat schon was, das ist schon bekannt, sage ich mal. Dann die Frau Sibylle Berg hat Jana vorgeschlagen. Was war das geschwind? Das war. Genau, absolut. Dann, diese Teletext-Sache war ja eine Lobhudelei, das ist ja gar nicht wichtig, gehört das dazu. Dann gab es von Mike nochmal Datenschutz 2. Was war das? Die DSG, genau, deutsches Datenschutz, genau, so ist es. Dann gibt es von der Evelyn den Gesichtsspray, Digital Detox, haben wir da. Dann die Bundesregierung, das kann auch was, ist auch was. Und dann der Rastermann, Lanier, Jaron Lanier, der seine Bücher verkaufen will, also was wir gerade vorher gehört haben, und die Redneck Mom, das waren's.
Ja. Aber die Redneck-Mann verdient zumindest irgendeine
Ehrennennung. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich freue mich über alles da.
Das ist so meine Meinung dazu.
Du denkst dir, wenn sie schon zwei Kinder verliert, soll sie wenigstens ein Volo kriegen? Oder wie ist das? Also
das ist nein, aber einfach, das ist so, wenn man was so aktionistisch auf den Punkt bringt, das hat dann schon.
Mhm. Okay, also ich höre eine Nominierung für die Redneck-Mann. Stimmen die Leute zu? Oder, ne? Aha, da ist wieder Gesicht verzogen, ich sehe es ganz genau. Ja. Die Bundesregierung. Willst du die Chance eingehen, dass Publikumspreis und Hauptpreis beide an die Bundesregierung gehen?
Kann man das sagen?
Taktisches Wählen! Taktisches Wählen!
Was ist so der Anaphose an der Regierung, dass man sich das, wenn man weiß, vielleicht warten wir zuerst, was die Jury sagt und dann nehmen wir das andere.
Das ist, da muss ich den Günther fragen, können wir das machen? Können wir das sagen, können wir die Abhängigkeit, dass sie dann vergeben, quasi, dass die Resteln dann werden das. Haben wir das immer so gemacht? Das darfst du ihnen nicht sagen. Dann machen wir es so. Erst Jury, was ist mit euch? Lasst mich nicht so lange reden da. Ich habe nichts. Hallo? Wo sind denn die hingegangen? Das ist doch eh alles geschoben und fingiert. Die wissen das ja eh schon längst, glaube ich. Ja? Kann man nicht vorstellen, dass sie da draußen wirklich diskutieren. Das, also die Abstimmung ist, sie wollen sich quasi ihre Stimme aufheben. Sie, die Gruppe, die Herde. Was? Handzeichen-Ding? Nein, das mache ich jetzt nicht. Wenn Sie jetzt wirklich darauf warten wollen, was die da jetzt dann sagen, dann machen wir das nachher. Das, also, sie wollen nichts vergeben, weil sie darauf warten wollen, was die vergeben.
Das ist die Angst vor einer doppelten Vergabe.
Die Angst des Publikums vor dem Elfmeter. Ja. Ja. Bei was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Bachmann-Preis gewonnen und nie in meinem Leben gesehen. Da gibt was. Die Evelyn schaut immer Bachmann-Preis. Diese, obwohl sie es nicht zugeben will, eine totale Bildungsbürgerin. Ich sag's, wie es ist. Und nein, das interessiert mich alles nicht. Alles interessiert mich das nicht. Ich lebe im Internet. Da bin ich zu Hause. Da schmilzt das Eis von meiner Sö wie von einem Gletscher im April. Was ist jetzt mit denen? Da lasst es mich da nicht so hängen.
Was ist mit euch? Kommt!
Nee, das stimmt schon, man sollte die einfach nicht rausgehen lassen. Ja, das ist so. Na gut, wenn ihr euch da schon unter Kontrolle habt, machen wir die Welle. Fangen wir in der letzten Reihe an. Das ist extrem defragmentiert, weil es jetzt gerade. Oh, oh! Das ist eine schöne, da freue ich mich. Darfst dafür küssen. So, darfst den. Schön, sehr gut. Das ist wirklich schön. Wenn ich mag es, wenn junge Leute sich Gedanken machen. Das ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nicht zerlegt, das ist aber Kosovar sagen, da wäre ich umgebracht. Nein, vom Montenegriner ist es falsch gebaut worden, das Ding. Du, red nicht so schier. So, stellen wir es daher. So, wir haben Folgendes jetzt. Wir haben eine Publikumsnominierung einer Sache, die nicht von euch nominiert worden war. Ja. Das werden wir ganz kurz, ich gebe da kurz das Mikro in die Hand, erkläre das mal ganz kurz, auch der Jury.
Die Standard.at Werbeblocker-Sperre, die befreit, also die bringt mir nämlich jetzt eine halbe Stunde mehr internetfreie Zeit pro Tag, weil ich den Standard nicht mehr lesen brauche. Ganz im Sinne des Volo.
Ja, für Publikum ist ja alles.
Die Jana hat also, wie in Starre ist sie verfallen, wie der Herr, dass er den Standard nicht mehr liest. Hast du sowas geschaut? Ist das so? Bist du ein Freund des Standard? Das war der Trick. Also, nein, ist wurscht. Vollkommen egal. Jedenfalls, okay, Sie sind alle.
Deswegen muss ich so arg lauschen, wenn das weiter weg
ist. Das ist super. Wenn dein rechtes Ohr zu ist, brauchst du meinen Sexismus nicht ertragen. Genau. So ist es. Also.
Da habe ich vertrauenswürdige Freundinnen, die mich immer daran erinnern und für mich mithören, gut, wenn ich nicht gut hören kann.
So ist es. Es ist jetzt jedenfalls Folgendes passiert. Also es gab diese neue Nominierung vom Standard Adblocker. Gleichzeitig hat sich dann niemand darauf einigen wollen, auf einen Publikumsvolo. Die wollen es nämlich ein bisschen abhängig davon machen, was ihr entscheidet. Ja, das ist klar.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Na gut,
okay.
Dann sage ich einmal, alles Walzer, bitte.
Wir haben ein Dilemma. Das Dilemma heißt Durchfall. Nein, das Dilemma heißt nicht Durchfall, aber dieses Jahr sind wir zum ersten Mal mit nur 4 Köpfen vertreten hier in der Jury. Und es ist tatsächlich zu einer Pattsituation gekommen. Und zwar geht es grundsätzlich darum, um auch die Frage, wohin geht der Volo? Wir haben einerseits Nominierungen aus dem klassischen Bereich der Diskursvergehen. Diskursvergehen, wo sich jemand in Worten gegen das Internet äußert. Das ist eine Phrase, die wir ganz am Anfang bei der allerersten Volo-Verleihung schon hatten, wo ja Wolfgang Lorenz Internet-Userin pauschal verurteilt hat. Und andererseits wissen wir aber auch, dass Worte dort, wo sie als Code funktionieren, ganz dramatische Auswirkungen haben können in Taten. Und insofern sind wir jetzt in der Situation, dass einerseits wir aus der einen Kategorie und aus der anderen Kategorie jeweils 2 Stimmen vereinen konnten. 2 Stimmen hat bekommen Sibylle Berg. Warum? Weil sie fällt in diese Kategorie der klassischen Diskursvergehen, wo jemand, der es eigentlich besser wüsste, in einer Situation des geistigen Ausfalls kurz schließt und auf das Internet und draufhaut und dort die Ursache sucht, wo tiefer zu schürfen wäre. Das ist die eine Nominierung.
Ja, die andere Nominierung ist Axel Voss. Ich habe hart für ihn gekämpft, hart argumentiert. Ich denke, er hat es verdient, aus mehreren Gründen.
Widerstand.
Jemand, der nicht weiß, wie das Internet funktioniert, dann so schwerwiegende Regularien zu beschließen, wie das Internet weitergestaltet werden soll. Ich denke, das verdient den Volo, aber ja, im Sinne der Originaldefinition des Preises passt die Sibylle Berg halt doch eine Spur besser. Im Sinne der Tragweite dessen, was Axel Voss hier vorantreibt, ist es eher. Und damit bitten wir den Günther, auf die Waagschale zu hüpfen.
Aber Moment mal, der Günther hat den Axel Voss nominiert. okay.
Wir haben im Vorfeld beschlossen, dass, sollte es zu dieser Pattsituation kommen, der Günther einspringen darf.
Okay. Ja, diese mafiotischen Strukturen unterstütze ich. Also das ist.
So schwerwiegend der Saga von der Sibylle Berg ist, die ja immer wieder mal auftaucht. Ich finde ja quasi das, was da jetzt gerade mit dem neuen Urheberrechtsgesetz passiert, das einfach unglaublich schwachsinnig daherkommt. Upload-Filter, Leistungsschutzrecht, gerade Springer ist ja spannend, weil die ja in Zukunft dann ja wirklich 60% von dem, was dann rumkommt, ja noch akkumulieren werden. Und dann eine Figur zu haben wie den Axel Voss, der nicht weiß, was er da beschließt, sondern es einfach mal beschließt und sich dann darüber freut, wirklich als Preisträger würdig.
Ja. Oh. Ja. 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 Und Ich muss jetzt dazu darauf hinweisen, es gibt eine alte Volo-Tradition, nämlich der Volo-Kampfruf ist ja Fötz, 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 nämlich der die Verein österreichischer Zeitungen, oder wie ist ja. das, sowas, oder irgend sowas. Also, und jahrelang wurde Fötz, Fötz, Fötz gerufen, ab heuer schreien wir Foss, Foss, Foss. So schaut's aus. Ja. Ja.
Wohl, und vielleicht quasi noch ein Nachsatz vielleicht, aber vielleicht ein Hinweis aufs Publikum. Es gibt ein großes Schwergewicht Richtung Sibylle Berg. Vielleicht mag ja das Publikum diesen Wunsch entsprechen. Und,
du willst das Publikum beeinflussen.
Ja, sicher.
So.
Es ist aber hier gleichzeitig endet, so, muss ich sagen, ich muss kurz möchte ich für die, es ist überhaupt nicht nötig, das Publikum zu beeinflussen, weil wir erkennen das an. Es ist, wir sind 2-3 und somit ist ganz klar, wer den Volo bekommt, und die Beeinflussung ist gar nicht nötig. Hochlebe das Publikum, das sicher weise entscheiden wird.
Genau. Das Publikum hat also sozusagen quasi den Ball hingespielt bekommen. Ich verwende hier Fußballmetaphern, obwohl ich meinen Lebtag noch kein einziges Fußballmatch gesehen habe. Aber der Ball ist im Publikum. Da wird sozusagen, da wird ein bisschen so Begehrlichkeiten. Berg ist zur Sprache gekommen. Na?
Ja, ja. Gewinnen, ja, weil ich finde, sie ist wirklich eine gute, und es kann jeder mal einen Fehler machen, und wenn sie da nicht weiter gedacht hat, dann ja, andererseits sehe ich das schon, dass wenn gerade jemand, der an sich gescheit ist, so einen Schaß redet, dann gehört ihm...
Dann zahlt es ja aus, oder?
Ja, dann zahlt es aus. Ich verstehe das Dilemma, ja. Aber es gibt möglicherweise vielleicht doch würdigere Träger.
Also, wer könnte das denn sein?
Finden wir eine Spezialauszeichnung für die Schießerin?
Also entweder wir gehen wirklich in die Vollen, also da kriege ich mittlere Reaktionen quasi, wenn die Redneck-Mom da jetzt noch dazukommt. Aber es gibt auch so Dinge wie die Bundesregierung. Ich meine, das ist alles nicht unter den Tisch zu kehren.
Das, wenn ich als das korrekte Prozedere in diesem Fall wäre, die Nominierungsliste durchzugehen und das per Trampel oder Klatschentscheid, wobei man es dem Ganzen einfacher macht, wenn man wirklich nicht klatscht und nicht trampelt, wenn man nicht dafür ist.
Ich würde mal sagen, wir machen das einfach ganz, ganz einfach mit Handheben, oder? Dann haben wir diese Geräuschbelästigung nicht. Wir sind auch schon alte Menschen. Also so. Du bist eine Stampede. Da unten ist der arme Künstler da unten. Na gut. Im Rasumowski müssen wir uns ein bisschen, obwohl der war ja auch irgendwie Kosake, also insofern, na gut, okay, wir gehen jetzt mal. Okay, der Herr Kehl, mag den wer da, den Herrn Kehl? So viel ihr wollt, ja, so viel ihr wollt, so haben wir es ja. Jedes Mal passt, jeder dürft jedes Mal die Hand heben. Okay, Kehl, der Herr Kehl. Da, das ist eindeutig, der ist ein Rohrkrepierer, der Herr Kehl. Datenschutz DSGV. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir da. Okay, dann haben wir den Herrn Hirschhausen und seine Gehirnerweichung. Das ist wie beim Wichsen eigentlich, irgendwie so. Sehr gut. 2, 3. Na, oder? 3, okay, gut. Axel Voss, ich sag's trotzdem. Wurscht, okay, gut. Sibylle Berg, schaut da was an. Sibylle Berg ist vollkommen abserviert. Wahnsinn. Dann haben wir Datenschutz 2, das ist DSG, war das, ja? Die Deutschen, über die Piefkes wird nicht mal abgestimmt. Na, 4, okay, gut. Digital Detox, der Gesichtsspray. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, nochmal bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist führend bis jetzt. Führend. Ja. Und dann haben wir die Bundesregierung. Aha. Digital Detox hat weniger als die Bundesregierung. Wie gefreut wird das auch. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Okay. Digital Detox versus Bundesregierung, das wird immer besser. Okay. Genau, ja. Jérôme Lanier. Mitleidsfingerl und die Redneck-Mom. Na gut, dann haben wir Detox versus... den Standard, genau. Der Standard Adblocker sozusagen quasi, ja. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Bleibt dabei, wir sind Bundesregierung gegen Digital Detox. Ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Wir haben zwei eindeutige. Digital Detox, Bundesregierung.
DSGV.
Ja.
Also,
na, stimmen wir mal über die, gehen wir mal auf die. Okay, dann stimmen wir mal über die drei ab. Und zwar beginnen wir einfach mit der DSGVO, oder wie die heißt? Mhm. Nur drei, okay. Dann gehen wir weiter in Digital Detox. Eins, zwei, drei, eins. Nein, nochmal. Da reißt es. Okay, nochmal bitte, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, okay. Und die Bundesregierung. Was? Eins, zwei, drei. Wir haben schon wieder Gleichstand. Fünf. Da haben wir. Ja, dann ist es die. Dann haben wir, und das finde ich ganz gut, im kleinen Rahmen, der kleine Mann, die kleine Frau, gibt der Bundesregierung auf die Fresse. Jawohl. Sehr gut. Foss. Ja, genau. Na wunderbar. Dann sage ich, wir haben würdige Dinge. Moment mal, wie machen wir das da? Wie machen wir das dann? Also irgendjemand muss im Publikum, oder ich würde fast sagen, wir machen dann quasi mit dem Publikum eine Aufnahme mit dem vergebenen Publikumspreis, glaube ich, Frau Fotografin, so machen wir das. Und ihr kriegt den Hauptvolo und ihr dürft den auch irgendwie halten, mit Kosen, irgend sowas. Nein, war falsch, das ist der Hauptvolo. Das ist übrigens ein Pet, das ist ein, wenn man das, man muss ihn ja mal angreifen. Man kann, da, lass mal durchgehen. Da ist nämlich eine PET-Flasche drin, das hat was unglaublich, sagen so was, zeitgemäßes, genau, ja. Solange wir noch Plastik haben in dieser erdölverknappenden Welt, da ist ganz viel drinnen, ganz viel ist da drinnen. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es bleiben für 2018. Der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis ist von Monochrom gestiftet und vergeben worden. Danke an die wunderbare, nicht bezahlte Jury. Die auch schon wie letztes Jahr vor diesem nicht eingeschalteten, unglaublich hässlichen Fernseher da sitzt. Das finde ich immer sehr schön, ist echt sehr bezeichnend. Und danke vielmals, liebes Publikum, dass ihr da wart. Empfehlen Sie uns weiter, vielleicht fürs nächste Jahr. Und tut's twittern, tut's facebooken, schickt die Brieftrauberln raus, Faxe, was auch immer. Lasst die Welt wissen, dass ihr da heute dabei wart. In diesem Sinne, das ist der Herr Friesinger, ich bin der Herr Grenzfurtner. Danke vielmals, gute Nacht.